Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb zur Sendereihe Lebenshilfe. Es begrüßt Sie Dominik Miller. Nahezu alle Kulturen der Welt kennen Zeiten, in denen es gilt, auf Speisen und Getränke zu verzichten, sich zu sammeln und sich so auf kommende Ereignisse vorzubereiten. Fasten wird also allgemein als Form der Reinigung von Körper und Seele angesehen. Und wie ist das mit Ihnen? Haben Sie es schon einmal versucht zu fasten? Oder würden Sie es gerne einmal versuchen, aber Sie wissen nicht so recht wie? Oder andere haben Ihnen davon erzählt und haben Ihnen von Ihren Scheitern erzählt und das hat Sie dann alles sehr frustriert. An großen Vorbildern des Fastens mangelt es uns Christen ja nicht. Jesus selbst zog sich zu Beginn seines Wirkens für 40 Tage fastend und betend in die Wüste zurück. Und dass dies keine entspannte Zeit der Zurückgezogenheit war, das wissen wir aus den Evangelien. Unser Thema in der Lebenshilfe, das ist das Fasten nach der Klosterheilkunde im Rahmen einer dreiteiligen Reihe. Sie hören heute den dritten und letzten Teil dieser Reihe. Eine neue, gesündere Lebensweise heißt der Titel der heutigen Sendung. Wir sprechen über das Leben nach einer Zeit des Fastens. Zugeschaltet aus Oberalteich im Landkreis Straubing-Bogen ist uns der Benediktinerpater Kilian Saum, der vielen Hörern schon aus zahlreichen Sendungen bei Radio Horeb bekannt ist und der auch ein Buch über das Fasten nach der Klosterheilkunde verfasst hat. Herzlich willkommen in unserer Sendung, Pater Kilian. Schön, dass Sie heute bei uns sind.
Dankeschön. Ich grüße Sie auch recht herzlich, Herr Miller. Und ich grüße auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer zu dieser Fastensendung.
Ich darf Sie mit einigen Lebensdaten kurz vorstellen. Pater Kilian ist Jahrgang 1958 und im Hochschwarzwald aufgewachsen. Er trat 1977 ins spätberufenen Seminar ein und 1980 ins Kloster St. Ottilien. Nach der Priesterweihe 1988 arbeitete er zunächst als Erzieher, begann dann 1990 eine Pfleger- und Heilpraktikerausbildung und entdeckte dann bei seiner Rückkehr nach St. Ottilien 1993 die Klosterheilkunde. Seit 2004 ist er Pfarradministrator in Oberalteich. Im ersten Teil unserer dreiteiligen Fastenreihe, da führten wir ja ausführlich in die Thematik ein und beleuchteten dabei auch den geistlich-spirituellen Hintergrund des Fastens. Im zweiten Teil beschäftigten wir uns mit der Praxis des Fastens selber. Und heute sprechen wir über die Zeit nach dem Fasten und über die damit verbundenen Chancen zur Änderung unserer Lebensweise. Pater Kilian, jetzt haben ja wahrscheinlich nicht alle Hörer die vorvergangenen Sendungen gehört. Wenn Sie uns noch mal ganz kurz einen Überblick, so einen Abriss über die Schwerpunkte der vergangenen beiden Sendungen geben können, damit wir dann übergehen können in unser heutiges Thema. Wie geht's denn dann nach dem Fasten weiter? Pater Kilian, bitte.
Dankeschön. Wir haben ja bei den ersten beiden Sendungen, besonders bei der ersten Sendung, die physiologische, wie es schon und auch die geistige Fasten angeschaut. Was geschieht physiologisch in unserem Körper drin? Und was geschieht dann auch geistig geschehen? Und da habe ich ja empfohlen, dass alle immer ein Tagebuch schreiben über die Vorgänge, wie sie erleben und wie sie dann damit umgehen und ob sie die Regeln auch einhalten. In der letzten Sendung haben wir uns einfach mal so eine Fastenwoche angeschaut und haben nachgeschaut, wie kann so eine Fastenwoche ausschauen, wie wird sie vorbereitet, die Entlastungstage und dann die 5 Vollfastentage, dann der Tag mit Fastenbrechen und die Aufbautage. Wie können sie die strukturiert, damit sie auch wirklich für uns fruchtbar werden. Das heißt, die Klosterheilkunde, haben wir auch gesagt, fragt immer nach den Bedürfnissen des Menschen. Nicht eine strikte Regel, du darfst nur Säfte trinken, du darfst nur Gemüsesäfte bereiten oder Tee trinken, sondern jeder fragt sich, was tut mir gut. Und da haben wir natürlich auch die ganzen Sachen angeschaut, so Fastenkrisen, was könnte aufkommen, zum Beispiel Hunger haben oder Magenknurren, wo man gesagt hat, ja, kein Kaugummi kauen, weil das ist dann verstärkt dann noch die ganze Geschichte, weil die erst recht die Organe aufs Essen jetzt warten, weil ja auch in unserem Körper ein bestimmter Rhythmus drin ist, der Stoffwechsel ist eingespielt und jetzt wird eigentlich ein Notplan hervorgerufen, weil das Essen nicht kommt, aber der Körper wartet auf das Essen oder zum Beispiel Trägheit, morgendlicher Schwindel oder gar dass man auf die Säfte, auf die Fruchtsäure der Säften mit Übelkeit oder Erbrechen reagiert. Und da wäre immer ein Löffel Leinsamen einfach günstig, die Säure binden können. Oder der Gedanke des schlechten Geruches oder Dunkelurin und dass wir einfach das Gefühl haben, wir haben einen faden Geschmack im Mund. Was können wir da tun? Also wichtig, die Körperpflege und so weiter. Oder jetzt beginnt der Körper, bekommt nichts mehr, dann beginnt er zu frieren. Dann beginnt natürlich auch das Stimmungsbarometer zu sinken. Oder manche haben das Gefühl, danach lassen lassen, der Sehschärfe, wo sie sagen, ich sehe gar nicht mehr gut. Und dann entdecken sie auf einmal, wenn die Umstellung war, das ist der Gedanke, dass der Körper sich umstellt und sich dann auf den Rotplan einlässt und dann beginnt wieder die Sehstärke sich zu kräftigen. Man hat das Gefühl, besser geistige Leistungsfähigkeit kommt und dazu gehört natürlich immer Ruhe, Schlaf, Bewegung und natürlich sportliche Aktivität. Und da haben wir gesagt, auch das Fastenbrechen hat natürlich sehr ganz klaren Regeln, wie das abgehalten werden sollte. Das heißt also, kauen Sie kräftig, kauen Sie gründlich, ab jetzt kauen Sie, jeder Bissen wird zu einem zu einer Wohltat, jeder Bissen wird zum größten Geschenke Gottes für mich. Nehmen Sie kleine Bissen, kleine Teilchen, schneiden Sie und essen Sie nur so viel, was Ihnen schmeckt. Hören Sie auf, bevor Sie ganz satt sind. Das ist die Frage dieses Sättigungsgefühles. Und viele Ballaststoffe, vielleicht dadurchs Eiweiß und so weiter. Verzichten auf Salz zum Beispiel. Nach dem Fasten versalzen Sie nicht wieder Ihr Essen bzw. Ihr Leben wieder, sondern versuchen Sie einfach mit dem Salz auszukommen, was eigentlich in den Nahrungsmitteln eh drin ist, höchstens ein bisschen. Und dann geben Sie sich auch wieder ein bisschen Ruhe. Das wäre so die Quintessenz aus diesem Fasten. Und dann kann auch das Fasten, das Nachfasten, die Zeit nach dem Fasten, eine Zeit werden, eine Wohlgefühlzeit werden für den Körper und für das geistige Leben natürlich auch. Denn das Gleiche funktioniert natürlich in der Verarbeitung vieler Dinge, die jetzt hochkommen, die vielleicht irgendwann mal verdrängt worden sind, die wir geglaubt haben, verarbeitet zu haben. Aber eben ist doch jetzt gerade in der Fastenzeit, in diesen intensiven Tagen des Entbehrens, kommt alles hoch.
Also Sie haben ja auch in dem Zusammenhang in der letzten Sendung das angesprochen, dass man sich ja nicht nur Ruhe für diese Zeit nimmt, weil eben auch vieles hochkommt, sondern dass man sich auch sowas wie einen geistlichen Begleiter auch nimmt, der einfach das, was da seelisch auch hochkocht bei mir, dass das auch richtig verarbeitet werden kann.
Genau, sollte niemand einfach so in freien Stücken für sich selber fasten, denn gerade diese geistige Dimension ist eine sehr gravierende Dimension, die in unsere Persönlichkeit eingreift und die muss durch einen geistlichen Begleiter wirklich behutsam bearbeitet werden.
Und auch, wie Sie haben angesprochen, das Fasten in Gemeinschaft ist ungemein hilfreich, einfach, dass man sich auch austauschen kann und sich da auch gegenseitig unterstützt. Und jetzt geht's ja um die Zeit nach dem Fasten. Jetzt habe ich also das Fasten erfolgreich hinter mich gebracht, habe auch ein paar Kilo runtergehungert sozusagen und möchte jetzt wirklich mit neuem Wind in den Segeln in den Alltag gehen. Was sind denn so die wichtigsten persönlichen Erfahrungen, die die Leute so nach ihrer Erfahrung beim Fasten machen?
Sie erleben auf einmal, vieles brauche ich gar nicht mehr. Also das ist so dieses Gefühl nach dem Fasten. Manche sind sogar in der Gefahr drin, dass sie sagen, jetzt habe ich 5 Tage gefastet, ich dehne es noch aus und mache immer weiter. Aber davor ist einfach auch zu warnen, sondern jetzt gilt es einfach wieder, den Aufbau zu tätigen. Das heißt, das Fastenbrechen, den Aufbau wieder in den Alltag erneuert zurückzukehren. Und da erleben die Leute oft, dass in dem Augenblick, wenn sie wieder zurückkehren, der Alltag holt die Menschen unglaublich schnell wieder ein. Das ist eine Episode, die jeder von uns kennt. Wir sind in einem schönen Gefühl drin und dann kommt der Alltag zurück und dann mit all den Gewohnheiten, die wir immer wieder gehabt haben und gemacht haben, so kommt der Alltag zurück.
Also sehr als eine Erfahrung ist eben, wie Sie sagten, man merkt, auf was man eigentlich so alles verzichten kann, dass man also das Bierchen am Abend doch nicht wirklich braucht oder das Nutella-Brot am Nachmittag.
Zum Beispiel.
Was sind noch so auch geistliche Erfahrungen, die man während des Fastens gemacht hat und die man so mitnehmen möchte?
Genau, geistliche Erfahrungen sind solche Sachen, wo ich merke, ich fühle mich viel befreiter. Also zum Beispiel, die Leute gehen oft dann und gerne wieder zu Beichten, zu persönlichen Gesprächen. Märchen, die haben erlebt, dass dieser geistliche Vater, der sie begleitet hat, wenn es ein Priester ist, auch jemand ist, der sehr stark mithilft, schon im Ansatz unterwegs ist mit dem Fastenden, mit dem jetzt zurückkehrt aus dem Fasten und gleich zu Anfangs viele Punkte mit aufarbeitet. Sie haben gemerkt, wie wohltuend es ist, dass, wie befreiend es ist, dass wir in unserem Fasten gelernt haben, das einfach loslassen. Ich werde befreit. Ich habe viele Gefangenschaften, auch geistig-seelische Gefangenschaften oder auch Stress. Ich kann Stress mit Stress anders umgehen. Ich kann über den Dingen stehen. Muss mich nicht mehr jeder Kleinigkeit aufregen. Alles, was mich bis jetzt immer genervt hat und aufgeregt hat, habe ich gelernt, darüber zu stehen und es lieber mit hineinzunehmen ins Gebet und zu sagen, lieber Gott, auch zu entdecken, dass ich nicht alles machen kann, dass ich eben nicht der Schöpfer und der Lenker der ganzen Geschichte bin, sondern dass ich mir allzu oft und meinen Mitmenschen im Wege stehe, dass wir Dinge dann nicht, dass die Organisation von Dingen einfach dann im Nebulosen verläuft, wo ich sage, ja Herrschaft, ich habe gelernt, mich auf Gott zu verlassen. Ich habe gelernt, wie wunderschön mir Dinge geschenkt werden, wie ich auf einmal Dinge aus mir herausholen, wie ich freundlicher bin, wie ich gelöster bin, wie ich freier bin. Und das will ich halten in meinem Leben draußen. Und das Gebet, ich habe gemerkt, wie intensiv es ist, dass auf einmal Beten etwas ist, was mir was bringt. Also im Sinn nicht was habe ich davon, wie früher, ich kann das eh alles selber machen, dass ich nur in Not zu Gott mich wende, wenn es irgendwas ganz Schlimmes ist oder wenn ich vor einer Prüfung stehe oder was weiß ich auch immer oder ein Kerzchen entzünde, sondern dass dieses Reden mit Gott, das Gebet ist ein Dialog. Ich durch die Aufschreiben in mein Tagebuch erhalte ich Antworten. Ich erhalte auf einmal innerliche Antworten und kann es ihm in die Hand hineingeben und sagen, lieber Gott, du kannst es viel besser als ich. Ich kann es nicht, mach du's. Ich will dir's empfehlen. Und das Ganze, was aufgebaut war im Alltag, das Ganze, vielleicht Ärger und Hass und Streitigkeiten und Empfindlichkeiten, die wir Menschen haben, wird es auf einmal ganz anders gesehen. So ungefähr, ich sage es immer wieder, so intergalaktisch, wie wenn wir außerhalb der Erde sind und so runterschauen. So, mein Gott im Himmel, wie wunderschön ist doch diese Welt und wir verbauen sie, indem wir überhaupt nichts mehr wahrnehmen, indem wir nur noch uns selber sehen, indem wir nur noch ich will und der Ellenbogen und ich nehme neben mir überhaupt nicht mehr wahr als Kind Gottes. Ich selber bin ein Tempel Gottes und ein Tempel Gottes will genährt werden von den Quellen Gottes.
Jetzt habe ich ja all diese guten und schönen Erfahrungen gemacht und auch diese Erkenntnisse und auch quasi gemerkt, dass ich aus dem Verzicht heraus auch Freiheit gewinne. Ja, genau. Aber wie kann ich denn jetzt diese Gefühle und diese Erkenntnisse, die ich aus dem Fasten gewonnen habe, dann jetzt mitnehmen so in den Alltag?
Da gilt es natürlich ganz klare Regeln, sich auch aufzustellen.
Was gibt es denn da für Regeln?
Also jetzt mal geistliche Regeln sind tatsächlich auch sich widmen, sich der Heiligen Schrift widmen und auch der Lehre der Kirche mal widmen. Das heißt zum Beispiel auch wirklich mal ganz bewusst den Sonntag wahrzunehmen als Tag des Herrn. Rituale des Gebetes in der Früh, Rituale des Gebetes, Herzensgebete während des Tages, versuchen immer auch im Alltag, das sind oft kleine paar Sekunden, wo ich mich zurücknehme und das hineinnehmen ins Gebet und einen Tagesrückblick am Abend zu machen, vielleicht sogar hineinzukommen durch die Fasten, wenn ich es gelernt habe, mir die Stundengebete mir anzueignen, das heißt Laudes, Komplett oder die Vesper, dann dieses auch dann wahrzunehmen, nicht jetzt ganz stur dahin, sondern einfach sagen, Herr, ich nehme jetzt Zeit, also Zeit nehmen für Gott, richtig also Rituale.
Sie sprechen es gerade an, dass Rituale wieder aufgenommen werden, so wie Sie hatten das in den letzten Sendungen gesagt, dass es ja auch so Essrituale gibt. Dass also während ich faste, wenn ich dann eben meine klare Brühe zu mir nehme, dass ich das einfach auch zelebriere, jetzt auch diese karge Nahrungsaufnahme was Besonderes ist, dass ich mir dafür auch die Zeit nehme. Also da meinen Sie das quasi so diese Erfahrung aus dem Fasten, ich ritualisiere jetzt sozusagen meine Nahrungsaufnahme und nehme dafür Zeit, dass ich auch diese Rituale in meinen Alltag so genau. auch mit übernehme fürs Gebet zum Beispiel.
Zum Beispiel fürs Gebet genauso. Also genauso wie ich es für die Mahlzeit mache und habe ich ja bestimmte Punkte, die ich einfach einhalten möchte, so genauso auch im Ritual des Alltags. Das heißt auch in der Woche, so wie es die Kirche so recht von der frühen Kirchenzeit her recht gut uns dargelegt hat, dass wir sagen, Mittwoch ist so ein Befreiungstag und dann der Freitag, der Tag des Herrn, an dem er für uns die Erlösungstat vollbringt am Kreuze, ist so ein Tag. Und der Samstag auch so ein Tag, der uns freudig vorbereitet auf den Sonntag, auf das Osterfest. Und so solche Rituale, genauso auch beim Essen zum Beispiel. Ein Ritual, also Merksatz, trink vor der Mahlzeit ein Glas Wasser. Das geht dahingehend zurück, dass ich sage, ich weide schon meinen Magen. Sättigungsgefühl hat etwas zu tun, was man annimmt heute, dass der Magen geweidet wird. Es muss geweidet werden, der wird geweidet und dadurch dann die Nahrung aufgenommen wird. Oft ist so, wenn der Magen noch nicht geweidet genug ist und wir aufhören zu essen, kann es immer noch zum Hungergefühl kommen und dann kann es zu diesem schnellen Essen kommen. Zweites, also trink vor der Mahlzeit in aller Ruhe ein Glas Wasser, zelebrier es.
Okay.
Zweitens, dann immer vor jedem Essen bitte Gott um den Segen vor jeder Mahlzeit und danke ihm für jeden Bissen. Jeder Bissen ist Gold wert. Jeder Bissen ist zu meinem Heil und zu meiner Heilung geschenkt. Drittens, genieße eben daraus folgend, genieße jeden Bissen. Wie schon gesagt, er ist dir von Gott geschenkt. Viertens, als daraus folgt, schlinge nicht, sondern schneide kleine Teilchen. Jedes kleine Teilchen ist wertvoll, so wertvoll, dass es im Mund wirklich zerkaut wird, dass die ganzen Stoffe, diese ganzen Genussstoffe, alles, dass unsere Schleimhaut alles aufnehmen kann und wir es wirklich als ein heiliges Geschenk dann verwenden. Dass daraus kommt, lass dir Zeit, kaue mindestens 30 Mal.
Warum gerade 30 Mal?
Und zwar 30 Mal, dass jeder kleine Bissen, ich bin sogar manche sagen 30 bis 50 Mal, sagt sogar Meier, ich sage manchmal sogar 33 Mal. Denke immer, nimm das lebende Lebensjahre Jesu mit hinein in dein Essen. Wie ein Priester die Soutane mit 33 Knöpfe und dann in diesen 30 Mal bis 33 Kauen schlüsseln wir unsere Nahrung auf und vermischen diese Nahrung zu einem Brei. Die Nahrung darf nicht halb gekaut geschluckt werden, sonst giftet es bloß in unserem, brauchen wir mehr Magensäure und im Darm giftet es vor sich hin. Dann haben wir, manche sagen dass sogar, man haben dann keine Verdauung, sondern nur eine Giftzentrale da unten, also eine Gaszentrale. Also es kann gar nicht richtig mehr verdaut werden. Also muss jeder Bissen, weil er etwas Wertvolles ist, weil er unser Tempel des Leibes nährt und auch der Tempel des Geistes, wenn wir gutes Essen zu uns nehmen, nahrhaftes Essen zu uns nehmen und auch ausgewähltes Essen, naturbelassenes Essen zu uns nehmen, ist es nicht nur für den Körper Nahrung, sondern auch für die Seele und den Geist. Und dazu gehört immer diese Rückbindung an Christus. Der wird hergenommen, diese 33 Lebensjahre, damit wir lernen, dass jeder Bissen aufgeschlüsselt werden muss, so wie er gekaut werden muss, wie auch die Heilige Schrift immer wieder gekaut werden muss, damit wirklich uns auch die Heilige Schrift in dem Romatio, in diesem Rumoren, in uns drin, in diesem Kauen, in diesem Wiederkäuen immer wieder aufkommen. Was will Gott uns sagen? Heißt, was will uns die Natur mit diesem Bissen schenken?
Ja, aber Pater Kilian, da wird ja jede Mahlzeit sozusagen zur Meditation.
Natürlich. Und damit essen wir. Das heißt, das Sättigungsgefühl, und das ist der Effekt der Physiologie auch, das Sättigungs- und auch der Psychologie, das Sättigungsgefühl wird schneller eingesetzt. Wir kauen und schenken unserem Körper wirklich die ganzen Stoffe, alles, was der Körper braucht. Und damit der Magen, man weitet sich, er bekommt etwas, aber bekommt es gut vorbereitet. Und somit kann sich das wirklich im Magen und Darm wunderbar dann verdauen, die ganze Geschichte. Und der Nebeneffekt ist der, wir greifen nicht immer in den Schlüssel hinein. Unsere Augen sehen viel. Und man kann ja von diesem Sättigungsgeschichte, von der Physiologie, auch die psychologische sehen. Man weiß, der Mensch, wenn er vor einem wahnsinnig großen Buffet steht oder wenn er auf dem Tisch ein wahnsinnig unglaublich gutes Essen mit gutem Geruch hat, dann greift er zu, dann füllt er seinen Teller maßlos voll und dann kaut er hinein und hat so einen Effekt in sich drin, er muss vieles von dem vielen essen und dadurch, dass er langsam kaut, wird er nicht mehr nachgreifen. Also ich habe es erlebt bei uns, bei mir in St. Ottilien am Tisch, wenn ich da gesessen bin und habe so langsam gegessen, mir hat es gereicht, einmal ging die Töpfe an mir vorbei, die vollen Töpfe Ägyptens an mir vorbei und bis ich meinen Teller leer hatte, haben die anderen schon zwei, dreimal rausgeschöpft. Das heißt, ich habe versucht und ich war satt. Die anderen hatten sogar noch das Gefühl, nach dem Essen vielleicht nochmal in die Küche zu gehen und nochmal was zu essen, weil immer noch die Gier da war. Ich war satt, mir hat es gut gepasst, ich war froh und glücklich und der Körper hat gut verdauen können.
Jetzt sagen ja also immer wenn man über das Fasten spricht und über das Ende einer Fastenzeit droht quasi am Horizont der sogenannte Jojo-Effekt, in allen möglichen Broschüren, Zeitschriften und Ratgebern eben auch drin ist. Was ist denn dieser Jojo-Effekt, Pater Kilian?
Dieser Jojo-Effekt ist dieses Missverhältnis zum Sättigungsgefühl. Man muss sich immer vorstellen, beim Fasten, es gibt ja verschiedene Theorien über den Jojo-Effekt. Man sagt, da wären Hormone zuständig dafür. Man muss einfach ganz generell sagen, während dem Fasten sind wir auf ein Notprogramm. Der Stoffwechsel hat sich reduziert auf ein Notprogramm. Und auf dieses Notprogramm hat dieser Stoffwechsel sich jetzt eingestellt. Und jetzt beginnen wir wieder zu essen. Und da ist immer da, und das Problem ist, was essen wir? Essen wir unglaublich viel, also so schnell sättigende Dinge. Er hat sich der Magen nicht so erweitert, ausgeweitet, wie es eigentlich tun und tun wird. Denn erinnert sich, man nennt sogar, es ist interessanterweise, dass man in diesem physiologischen, dass man sogar davon ausgeht, dass da ein sogenanntes Hungerzentrum existieren würde. Das sind alles aber nur Theorien momentan noch. Die Wissenschaft hat es letztendlich noch nicht herausgefunden, dass beeinflusst wird durch Hormone, die dann durch das Essen, die dann aufgeschlüsselt werden bis zum Hypothalamus und so. Aber generell ist also einfach mal der Gedanke, wir haben gefastet und wir haben jetzt ein Notprogramm ist drin im Körper, im Stoffwechsel und jetzt auf einmal wird es wieder gefüllt. Jetzt auf einmal erkennt der Körper, es kommt immer wieder was zurück. Also beginnt er aus dem, was, weil er Angst hat, das Notprogramm könnte vielleicht aber könnte weitergehen, beginnt er aus diesem, was jetzt kommt, so viele Dinge herauszuholen, was er herausholen kann. Zweitens ist dann die Frage, die Menschen schauen dann nicht drauf, was für ein Lebensmittel habe ich? Habe ich eiweißhaltige? Habe ich Kohlenhydrate? Sehr stark Kohlenhydrate führe ich mir zu? Führe ich mir Fette zu? Oder solche Lebensmittel, das ist eben die Frage der Umstellung. Je nachdem, was ich mir zuführe, kommt es zu diesem Jojo-Effekt, weil natürlich dann der Magen ist geweitet, ist also nicht gesättigt und will immer noch mehr, immer noch mehr. Und wir wissen, das ist physiologisch und psychologisch auch, wenn ich neben einem sitze, der viel isst, bin auch ich angeregt, viel zu essen. Das nehmen die auch die Bäckereien wahr und geben uns immer wieder, wenn wir in der Innenstadt herumlaufen, in einer Innenstadt, wenn wir vor einer Bäckerei oder Konditorei vorbeigehen, setzen die oft in ihrem Klimaanlage oder auch draußen gehend, Aromastoffe frei von Brötchen und solche Dinge. Und die riechen wir. Und ganz automatisch, obwohl wir es nicht bräuchten, gehen wir hinein und essen etwas oder kaufen es uns. Und dann sind natürlich die Augen und die Ohren und der Mund, alles ist da jetzt aufmerksam. Und jetzt holt der Körper sich das, versucht der Körper alles zurückzuholen. Das sind diese Depressionen nach dem Fasten. Es bringt ja sowieso nicht viel. Jetzt habe ich sowieso mehr auf der Waage. Aber es liegt wirklich nur daran, es gibt ja mittlerweile auch Medikamente, wo man das bezügeln möchte oder wo man das sagt oder eine Theorie mit bestimmten Stoffen, wo man sagt, ich bin der Ansicht, diesen Jojo-Effekt können wir wunderbar in den Griff bekommen durch diese Art der dieser Merksätze.
Also der Jojo-Effekt ist also, ich nehme ab durchs Fasten und dann esse ich wieder und dann esse ich ein wenig zu viel, weil ich eben auch keine neue Lebensweise angenommen habe.
Genau.
Und dann nehme ich wieder zu und wiege am Ende vielleicht sogar noch mehr als vorher.
Genau, weil der Körper natürlich jetzt drauf geht und sagt, seit Urdenken her, ist ja klar, es gibt immer Zeiten, und es gab immer Zeiten in der Menschheitsgeschichte und in der Körpergeschichte des Menschen, auch auf der Tierwelt, die sagt, die sind Zeiten, wo es nichts zu essen gibt. Also muss ich, das ist ein typischer Effekt unseres Lebens, dass ich die Anlege. Denn bevor wieder dieses Fasten irgendwann losgeht, muss der Stoffwechsel schauen, Depot anzulegen. Und das sind diese Effekte. Depot anlegen, dann habe ich was für karge Zeiten und dann kann ich da wieder abbauen dran. Das ist so, und das Steuern wird gesteuert, wo niemand richtig weiß, warum, weshalb und wieso, wo man vermutet hormonell, aber auch psychisch wird gesteuert, dass ich dann zugreife und dann natürlich maßlos esse und dann natürlich nicht ordentlich esse und dann natürlich nicht ausgewählt esse.
Das heißt also, dieser Jojo-Effekt, der bewirkt ja dann für mich, der ich gefastet habe, dann ein hohes Maß an Frustration eigentlich.
Ja, genau, völlig. Und jedes Mal, und das ist nämlich auch das Problem, darum kommen die heute auf die Idee und machen auf den Markt verschiedene Medikamente, Appetitzügel und was weiß ich, alles Mögliche auf den Markt schmeißen. Und das ist das, weil die Leute sind wieder dick und das ist nicht auf eine Marktlücke, die ist ja wunderbar immer, was wunderbar ist nicht, aber die immer wieder gefüllt wird durch diese verschiedenen Diäten. Da geht es nicht um Geist, da geht es nicht den Leuten zu helfen, wie kann ich mein Leben, wie kann ich dann besser mich ernähren. Da geht es einfach darum, du machst aufgrund dessen diese Diät und dann wissen die auch schon, das ist marktwirtschaftlich interessant, dass die Leute natürlich nichts mit hinübernehmen aus dieser Diät, sondern nur körperlich hungern und dann hauen die nachher, wenn es wieder soweit ist, erhalten, weil der Alltag kommt, weil der Frust, alles Mögliche kommt und dann hauen die wieder voll hinein und dann machen sie wieder Diäten und je mehr Diäten, die ohne geistigen Hintergrund und ohne Richtlinien funktionieren, je mehr haben wir den Jojo-Effekt. Je dicker werden die Leute.
Das ist also das, was Sie auch in den vergangenen Sendungen sagten, dass es Fasten nicht nur aufs Körperliche beschränkt soll, sondern wirklich auch eine geistliche, eine seelische Dimension haben soll, dass ich mich da auch in einem Kontext sehe.
Genau.
Dann ist ja dieser Jojo-Effekt, hat er dann auch was damit zu tun, dass ich diesen inneren Schweinehund sozusagen auch überwinde und mich dem stelle.
Genau. Um das geht's. Und das machen wir mit, dieser innere Schweinehund muss gezügelt werden. Und da wird nur gezügelt, wie überall, durch bestimmte Regeln, die aber nicht einfach nur mir aufgesetzt werden, sondern die ich auch wirklich verstehe und selber leben möchte. Ich möchte durch das Fasten anders leben. Ich bin wiedergeboren. Das ist wie so eine kleine Taufe. Ich bin wiedergeboren in Christus. Ich bin neu geworden und dieses Neuwerden. Ich bin Licht geworden und dieses Licht lebe ich. Das heißt, dieser kleine Schweinehund, der innere, der immer und immer wieder uns das Gegenteil immer beibringen möchte, uns gierig machen möchte, wunderbar, schön, das will ich jetzt haben, das wird mir jetzt auch so dementsprechend kundgetan durch die Werbung, der muss gezügelt werden, der muss immer wieder gezügelt werden und gesagt werden, nein, du bestimmst nicht mein Leben.
Also das Fasten und der Wiedereinstieg so ins geregelte Essen, das ist ja immer ein Kampf, ein ständiges Ringen mit dem eigenen Körper, mit dem inneren Schweinehund, wie wir es gerade gesagt haben, der auch mehr will. Das ist also auch, aber damit ist es ja auch eine Art geistliches Ringen. Das heißt also irgendwie, das ist eine Erfahrung, die ja auch jeder katholische Christ beim Beichten macht. Ich mache die Erfahrung, ich komme eigentlich oft immer wieder mit denselben Sachen und bin schon wieder über dieselben Fallstricke gestolpert.
Genau.
Das heißt, irgendwie Ist es da was Ähnliches sozusagen, ein beichtmäßiger Jojo-Effekt, genauso wie der Jojo-Effekt, den ich auch nach dem Fasten beobachten muss manchmal?
Und manchmal ist es sogar auch so, je mehr ich ohne geistigen Rückhalt, also ohne das verarbeitet zu haben, was ich beichte, dann nur sage, ich darf das nicht mehr tun. Ich will das nicht mehr tun. Ich darf es nicht mehr tun. Dann hat dieser sogenannte innere Schweinehund die Möglichkeit, mich noch mehr in eine Gier hinein zu versetzen.
Also ich soll wirklich sagen, ich will es einfach nicht mehr.
Ich will es nicht mehr. Ich brauche es nicht. Das ist diese Geschichte, diese mentale Geschichte auch, wo ich sage, ich brauche es nicht. Im Geistigen werden wir es dann verarbeiten und sagen, warum tue ich das eigentlich? Warum mache ich das nicht? Der Priester will mir ja helfen. So versuche ich das immer zu tun im Beichtgespräch oder nach der Sündenbekenntnis, dass ich das, was ich merke, spüre auch, das ist ein ganz wichtiges Element, diesem Beichtenden das aufzunehmen und dann versuchen Hilfsmittel, also eine Regel zu sagen, zu versuchen mit ihm, mit dem Beichtenden das zu verarbeiten.
Das heißt, es geht letztlich ja auch um eine Entscheidung, also wie Sie sagten, nicht ich darf nicht, ja, sondern das wäre dann quasi wieder so ein Hebel für den inneren Schweinehund, dass ich nochmal ordentlich zuschlage, um es dem zu zeigen, sondern wirklich die Entscheidung, ich will es nicht.
Ja, ich will es nicht. Ich will es nicht und ich brauche es nicht.
Also sowohl geistlich mit der Sünde als auch mit dem Essen sozusagen übertragen.
Ich bin von Gott geliebt. Das ist dieses Wunderbare, was wir jetzt so wunderschön haben. Wir sind ein Tempel Gottes. Ich denke mir immer, wenn ich jetzt bei Beerdigung am Grabe stehe, dann dein Leib war Tempel Gottes. Dass ich frage, was hast du daraus gemacht? Was hast du daraus gemacht? War es eine Müllhalde, dieser Tempel Gottes? Was wirklich nur so ein Raum, wo alles reingestopft wird? Oder durfte dieser Tempel Gottes sich entfalten? Sowohl körperlich wie auch geistig, seelisch. Das ist dieser Gedanke. Und somit, denn man sagt ja auch, wir Mönche, wir legen ja einmal dann oder die ewige Professur ab, die feierliche, und sagt, jetzt bin ich Mönch. Aber die Entscheidung, Mönch zu sein, fällt jeden Tag. Jeden Tag neu mich zu entscheiden, weil eben der innere Schweinehund ja immer wieder kommt und sagt, mei, ist ja nicht so schlimm, komm her, passt schon, bei dieses Stückel Schokolade, das ist ja alles kein Problem. Es geht jetzt nicht darum, irgendwas madig zu machen, sondern ich darf natürlich auch Stückel Schokolade essen, nur ich muss wissen, dass ich auch wieder mein Ordnungsziel habe.
Also wieder ein Ritual sozusagen einbauen, könnte man da sagen, ich mache jetzt aus dieser eine Schokolade ein Fest und die esse ich nicht nebenher, sondern das ist jetzt was Besonderes, die gönne ich mir nach dem Kaffee.
Genau, das sagt man, hey, das ist Ostern, hey, jetzt haben sie mir ein Osterhäschen geschenkt, jetzt mache ich da ein besonderes Fest. Und dann genieße ich auch den Schokolade und sage nicht, ich muss jetzt unbedingt die ganze Tafel essen.
Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb, liebe Hörerinnen und Hörer. Und unser Thema ist das Fasten nach der Klosterheilkunde. Wir sprechen mit dem Benediktinerpater Kilian Saum, er ist Seelsorger und Buchautor aus Oberalteich. Es geht ums Fasten nach der Klosterheilkunde, die Zeit danach eine neue und gesündere Lebensweise aufnehmen. Uns zugeschaltet aus München ist jetzt Frau Meixner. Grüße Gott.
Grüße Gott, Frau Meixner.
Grüße Gott. Ich schalte mich jetzt sehr, sehr, sehr freudig ein, weil ich habe in den letzten Tagen eine interessante Erfahrung gemacht. Ich habe eine Erkältung gekriegt und konnte auf einmal nichts mehr essen. Also Appetit war weg. Und ich habe es genossen, nicht mehr ans Essen denken zu müssen. Und dann hat sich's wieder eingeschlichen mit ein bisschen Apfel. Ist sehr gut gegangen die ersten Tage. Und heute, also gestern ging's auch noch. Da habe ich dann schon was Festeres gegessen. Ja. Und heute wollte ich wieder ins normale Alte reinrutschen. Und es ist irgendwie zu schnell gegangen durch Stress. Und prompt ist es mir jetzt grottenschlecht.
Ja, genau.
Also das ist die eine Erfahrung. Ja. Und die andere, die zieht sich wie ein roter Faden durch mein Leben, das habe ich jetzt erkannt, dass ein Gespräch mit einem anderen Menschen oder im Gespräch sein müssen, sich auswirkt wie eine Nahrung. Also mir wird's auch von den meisten Gesprächen schlecht. Und ich kann es halt nicht dem Verwandten sagen, du, mir wird es jetzt schlecht von deinem Gerede. Kannst bitte aufhören.
Pater Kilian, hört sich das nach einem Gesprächsfasten an?
Das hört sich nach einem Gesprächsfasten. Das heißt, das, also ich da denke ich mir, sind sie noch sehr voll von vielem, nicht? Dass sie brauchen einfach jetzt diese Ruhe. Sowohl der Körper braucht die Ruhe zum Regenerieren, aber auch der Geist und die Seele braucht die Ruhe, damit sie regenerieren können.
Ja.
Und das heißt, sie dürfen sich jetzt ruhig ein bisschen zurückziehen.
Ja.
Sie dürfen natürlich auch den Verwandten schon sagen, du, Entschuldigung, mir geht's halt nicht so gut, gell?
Ja.
Lass uns den nächsten Tag reden. Weil sonst wird sie, weil der Verwandte spürt es ja auch, dass irgendwas nicht stimmt, nicht? Weil sie da automatisch, ganz automatisch signalisieren wir eine Veränderung.
Das ist aber prinzipiell bei diesen speziellen Verwandten, also da fehlt irgendwie das Feingefühl. Also er meint es nicht böse, aber es wirkt sich aus. Er hat gemerkt, ich bin heiser, ich habe Halsweh und dann ich wollte das Gespräch nicht abwürgen, weil er im Frau ist gestorben und was weiß ich alles.
Okay,
und dann habe ich ihn halt reden lassen und dann habe ich wirklich eine echte Grippe gekriegt.
Ja. Und das heißt, sie sind dann zu stark belastet, die ganze Sache, Situation. Aber vielleicht versuchen Sie jetzt gerade in diesem sogenannten Gesprächsfasten, vielleicht wird Ihnen ein Dreh geschenkt von Gott, wie Sie solche Gespräche im Guten beenden können. Wissen Sie, so dieses, es ist ganz wichtig, dass er reden darf, das ist ganz, ganz, er muss er verarbeiten. Und da scheinen Sie eine sehr gute Zuhörerin zu sein, zum Verarbeiten. Aber es muss auch, Sie dürfen sich auch nicht vergessen dabei.
Also das heißt, Pater Kilian, das ist ja eigentlich auch wie beim Essensfasten, dass man da auch Nein zu bestimmten Nahrungsmitteln sagt, dass man sich auch artikuliert und bei einem Gesprächspartner sagt, du, jetzt es reicht mir gerade, ein andermal gerne, aber jetzt ist gerade der falsche Moment.
Genau, diesen Mut, denn es ist oft so, dass man dann einfach dann überrannt wird mit dem Gespräch und man ist auch keine Hilfe, wenn man nicht aufnehmen mehr kann. Mhm.
Frau Meixner, herzlichen Dank für Ihren Beitrag und dass Sie uns daran teilhaben lassen. Vielen Dank nach München.
Und gute Besserung Ihnen. Alles Gute.
Wir sind jetzt verbunden mit Frau Sandner oder Frau Sander in Wels.
Sandra Hannelores. Ja, grüß Gott, ja.
Frau Sander, Sie müssen erst Ihr Radio im Hintergrund ausmachen.
Genau.
Ich habe hier einen Hall hören. Frau Sander, machen Sie das Radio schnell aus. Ich frage derweil den Pater Kilian noch was anderes. Es ist ja so, die Geschichte, die Frau Meixner gerade gesagt hat, das ist ja wirklich auch so ein klassisches Beispiel, wo auch eine geistliche Übersättigung auch ist von Eindrücken, die so auf einen einstürzen, zukommen. Sie haben das Wort verwendet, dass man so überrannt wird.
Ja.
Inwieweit ist denn jetzt auch dieses Nein-Sagen beim Fasten, wie kann ich hier dieses Nein auch in mein tägliches Leben noch in anderen Bereichen so auch übertragen?
Es ist dabei, gerade beim Fasten wäre es ganz wichtig auch, dass ich mich selber mal anschaue, mein Verhalten, mein Umgang mit den anderen, auch mein Umgang mit mir. Das ist ja dieser Gedanke, der dahinter steckt. Und dann kann ich mir sehr bald entdecken, wie gehen Menschen mit mir um? Werde ich benutzt oder werde ich als wirklicher Gesprächspartner gesehen oder laden Leute ab, aber es ist ihnen egal, wie es mir geht. Also diese Geschichte. Und da ist wirklich so, zur eigenen Hygiene ist es geistig, seelisch-körperlich ist auch ganz wichtig zu sagen, nein. Man sagt, jemand, der nicht Nein sagen kann, wird für alles genützt und benutzt. Und wird dann, und am Schluss dann steht er als Wrack da und hat keine Quelle, wo er denn jeder Mensch braucht seine Tankstelle, seine Oase. Und das ist in jedem Lebensbereich, einem Beruf drin, wo ich sage, ich brauche keine Angst zu haben. Man merkt, Menschen, die Nein sagen, sind oft mehr geachtet als Menschen, die alles tun und immer Ja sagen, weil mit dem kann man eh alles machen, der macht's ja, das ist ja der nette Depp von nebenan. Und von dem wird auch gesagt, oft die Leute sagen, der hat keine Persönlichkeit, weil er lässt alles mit sich machen. Andere Leute, die den anderen im Weg stehen, sagen mal Nein und ihre eigene Meinung bilden und sagen, du bitte so nicht, ich mag das so nicht, dass du so redest und so weiter, egal wie auch immer, oder auch für Themen in dieser Welt klar hinstehen, dass diese Menschen dann oft mehr geachtet werden, weil man sagt, der setzt sich durch. Das ist eine Persönlichkeit, eine Führung. So mal in der Kirche würde es dann heißen, was wäre eine Führerpersönlichkeit? Da denke ich immer an den Arnold Janssen.
Der Gründer der Steiler Missionare.
Genau, da denke ich immer daran. Der Mann, von dem hat man immer gesagt, nee, das ist so keine Persönlichkeit, keine Führungspersönlichkeit, der hat diese Qualitäten gar nicht, weil er ein sehr sanfter Mensch war. Aber in seiner Sanftheit kontinuierlich sein Ziel verfolgt hat. Und erst später haben sie entdeckt, was in diesem Mann für ein Potenzial steckt. Erst viel, viel später haben sie das erst wahrgenommen, dass der Herrgott ihm noch andere Menschen zugeführt hat, die ihm dann eigentlich Mithelfer, Mitwegbereiter waren für sein Ziel. Und darum ist für die Frau Meister ganz wichtig, dass sie tatsächlich auch sagt, nee, du, pass auf, du tut mir leid, ich bin krank, ich kann nicht, ich habe auch keinen Kopf dafür. Also erklären, warum ich jetzt das nicht machen kann. Nicht einfach sagen, nein, danke, ich will jetzt zu euch auf mit telefonieren, sondern erklären sie, du, pass auf, ich habe Kopfschmerzen, mir geht's nicht gut. Ich nehme dein Anliegen mit ins Gebet. Auch diese Idee, der Gedanke, mal zu sagen, ich nehme auch um nicht einfach eine Farce zu haben zum Abschließen des Gesprächs, sondern zu sagen, du, pass auf, ich nehme all deine Gedanken, all das, was du mitmachst, deine Frau, dich, wenn jemand gestorben ist, nimm es mit ins Gebet.
Jetzt probieren wir es nochmal mit Wels, mit der Frau Sander. Bitte schön.
Ja, grüß Gott, ich bin von der Sandra Hannelore aus Wels.
Grüße Gott.
Ich bin jetzt 40 Tage fasten, ich esse kein Fleisch, ich esse dafür viel Fisch, viel Obst und Gemüse, viel Früchte und Kräuterkäse und Fruchtsäfte.
Ja.
Ich habe das Problem, ich kann seit meinem 14. Lebensjahr unfreiwillig habe ich nicht zugenommen. Ich habe sehr guten Appetit und kann nicht zunehmen. Ich bin 158 cm groß und knapp 45 Kilo schwer. Kein Arzt weiß, die eigentliche medizinische Ursache ist nicht geklärt.
Mhm.
Was meinen Sie, Herr Pater Kilian?
Ja, ich denke mir, gut, ich denke mir, da bräuchte man, da wäre es ganz wichtig, Sie auch mal zu wissen, was sind Sie, wie war es früher, sind Sie immer schon so dünn gewesen, also immer das nie zugenommen haben, oder was ist zum Beispiel bei mir, was auch der Fall, ich habe bis zu meinem 25, 26 Lebensjahr habe ich nie zugenommen. Ich war eigentlich untergewichtig. Man hat im Kloster sogar gesagt, eigentlich dürfte ich keine Professur machen, weil ich im Kloster nicht zunehme. Und das ging einfach nicht. Aus irgendwelchen Gründen auch immer ging das nicht. Das kann sein, dass irgendwo eine Blockade in drin ist. Das kann aber sein, dass einfach Sie ein sogenannte, wie die Ärzte gern sagen, sogenannte gute Verbrennerin sind.
Also das kommt ja dann in den Bereich rein, was Sie schon mal in den letzten Sendungen sagten, auch Leute, die aus gesundheitlichen Gründen zum Beispiel Einschränkungen haben, ja, sollten zum Beispiel auch aufpassen mit dem Fasten.
Ja, genau.
Frau Sander sagte ja gerade, sie hätte 40 Tage gefastet,
genau,
und so weiter. Wenn man da vorbelastet ist, wie gesagt, muss man auch aufpassen.
Ja, unbedingt, denn da ist auch immer in Rückbindung mit dem Hausarzt auch über solche Geschichten. Und immer nachschauen, denn es darf ja kein Defizit entstehen. Das Schlimme ist ja daran, wenn ein Defizit entsteht, das kann sein, niemand weiß warum, das kann eine hormonelle Geschichte sein, das weiß man nicht. Ja. Und wenn die Ärzte auch nicht sagen, sie wissen nicht warum, sie können es nicht feststellen, dann müssen wir einfach mal auch nachschauen, was da los ist. Oder halt einfach ins Gebet auch hineingehen, aber vorsichtig sein mit dem Fasten.
Also vielen Dank, Frau Sander. Unser
Dankeschön.
Gruß geht nach Wels und passen Sie auf sich auf, Frau Sander.
Genau, unbedingt.
Pater Kilian, der heilige Benedikt von Nursia, der Gründer des Benediktinerordens, Ihres Ordens, der hat ja seinen Mönchen auch viele Ratschläge in seiner Regel so mit auf den Weg gegeben. Und er spricht da oft auch von dem rechten Maß halten.
Genau.
Was kann man denn so jetzt darunter verstehen? Ich meine, was soll das rechte Maß sein? Woran orientiere ich mich da?
Das rechte Maß ist, das rechte Maß zu schauen, ist immer Christus. Christus ist unser großes Ziel und er ist der Maßgeber unseres Lebens. Das heißt, auch da gehört diese Ganzheitlichkeit dazu. Im religiösen und auch im körperlichen, physiologischen Sinn ist hier die Ganzheitlichkeit gefragt. Das heißt, die Ganzheitlichkeit heißt, was tut mir und meinem Körper gut? Was tut mir gut? Einfach um sich selber zu beobachten, weil es auch, wenn man jetzt fastenmäßig sich zu hinterfragen und zu sagen, worauf habe ich jetzt besonders Lust oder wo ich merke, halt mal, meine Gier würde mich jetzt dazu und mal auf mein Essverhalten drängt mich dahin, jetzt gleich zwei Stückel Fleisch zum Beispiel auf meinen Teller zu tun oder mit irgendwas anderem zu überhäufen.
Also das rechte Maß bin dann quasi irgendwo ich selber. Ja, also ja. Die Frage, was tut mir gut?
Ja, genau. Was tut mir gut? Nicht im Sinne meiner Gier, sondern was hilft mir auf meinem Lebensweg? Was lässt mich letztendlich? Nun, da sind dann die Regelungen des Heiligen Benedikts ganz wichtig. Er sagte dann, beim Maß des Essens, eine ist weniger, weil er weniger braucht. Dazu braucht er sich aber nicht überheblich dem anderen gegenüber äußern, der vielleicht mehr braucht zu essen. Sondern jeder soll dankbar Gott danken, so wie es ihm gut tut, dass er das nicht so viel braucht und der andere muss auch nicht voll Neid auf den anderen schauen, der weniger ist, sondern muss immer selber, immer wieder in sein eigenes Gebet zurückgehen und sich selber betrachten als Tempel Gottes und sagen, was tut mir gut im Sinn, was heilt mich, was ist für mich was ist für mich wichtig zum Heil und zur Heilung. Das ist auch im Gebet. Das ist so diese Geschichte Martha und Maria. Martha und Maria, die zwei Schwestern, die eine betet und zieht sich zurück, also ist mehr in der Meditation, und die andere ist die eifrige Hausfrau. Aber alles beide kann ungesund sein. Alles beide kann die Leute zu irgendeinem Extrem herausfordern. Das ist immer diese Geschichte, wo entwickelt sich in mir ein Schweinehund, der mich in eine Gier hineinbringt, wo nicht mehr fruchtbares Beten ist, wo es im Prinzip nur noch um mich geht, wo ich eine Egozentrik aufbaue, die nichts mit Gott nichts mehr zu tun hat, wo ich eine Leistungsgesellschaft für mich selber bin, oder genauso mit der Arbeit. Immer dieses ganz schön geordnet. Und da tut der Heilige Benedikt ja ganz klar seine Regel zu regeln, dass Gebetszeit, Handarbeit, Essen, Beten, Meditieren, Schriftlesung und das ist die Zeit zum Schlafen und dann wieder zum Aufstehen. Also immer ein Ritual hat die ganze Kloster Leben ist mit einem Ritual umgeben, dass der Mensch, der immer in der Gier ist, immer in der Gefahr ist, etwas zu viel oder zu wenig machen, Müßiggang zu betreiben oder sich zu stark irgendwo einzubringen, dass er immer weiß, letztendlich bin ich geschenkt von Gott und alles will fruchtbar werden in Gott.
Aus München begrüße ich jetzt Frau Hildegard.
Guten Morgen, Pater Kilian. Guten Morgen, Herr
Miller.
Herr Wielert. Herr Wielert?
Nicht Wielert, sondern Miller. Aber stellen Sie Ihre Frage.
Ja, also Herr Pater Kilian, erstmal schönen Dank für die gute Sendung. Ich werde das mal beherzigen, dieses Kauen und dieses Empfehlen an Gott und so weiter, was Sie gesagt haben. Mein Problem ist auch das mit dem Kaffee. Ich möchte gerne den Kaffee aufgeben. Dann habe ich wieder so tolle Sorten. Dann probiere ich wieder alle Sorten durch. Ich habe schon teilweise den Kaffee aufgegeben und dann fange ich wieder an. Ich weiß ja, dass es den Magen reizt, Säure macht und so weiter, Appetit anregt und. Aber ich trinke ihn, weil er mich geistig anregt. Wie könnte ich da jetzt mal ein bisschen davon wegkommen?
Ja, und zwar dadurch, dass den Kaffee nicht sehen. Sie haben es mir aufgezählt, was der Kaffee alles tut. Markenreizen und solche Sachen, nicht? Wo es sind so im Negativen drin, wo es sagt, na gut, das tut eigentlich, weil wir immer wieder sagen, das tut uns nicht gut. Sozusagen einfach, nee, ich probiere jetzt mal was anderes. Es gibt auch wunderschöne Teesorten. Genauso wie Sie jetzt Ihr Ritual haben, verschiedene Sorten auszuprobieren, vielleicht in das Geschäft reinzugehen und da diese Sorte schauen, diese Sorte könnte ich mal probieren und so weiter. Versuchen Sie einfach das gleiche Ritual, ohne jetzt qualitätsmäßig abzusetzen, sondern einfach sagen, nee, ich probiere es jetzt genauso mal, es gibt auch schöne Teesorten. Probiere ich auch mal. Einfach so dieses Spiel einfach weiterzumachen mit Tee.
Ja.
Und dann kann es sein, dass sogar der Kaffee auf einmal ihr Gedanken sich auf die Teesorte, auf verschiedene Teesorten einstellt und der Kaffee ein bisschen reduziert wird. Sie müssen immer denken, natürlich werden Sie wenn Sie große Kaffeetrinkerin sind, werden Sie immer nach dem Kaffee momentan lechzen. Sie reduzieren es einfach ein bisschen weniger. Na ja, brauche ich eigentlich jetzt nicht, will ich jetzt, weil ich probiere einfach mal diesen Tee.
Okay.
Einfach so auf die Tour machen, aber nicht im Sinn, ich darf nicht, ich will, sondern ich mache einfach.
Ich will, sage ich ja, mir
genau,
dann. Ja.
Genau, ich möchte mal einfach jetzt ein Old Grey Tee trinken oder egal, wie auch immer. Ne? Mhm. Also es gibt ja so wunderschöne Sorten auf dem Markt.
Ja, das werde ich machen und dann zelebrieren und
ja,
so
genau,
weiter.
Ja, so wie Sie
ach, ich werde
das
noch
genau
genießen,
so.
Ja.
Dann machen Sie so.
Ich danke Ihnen, ja. Herr Pater Kilian, wünsche Ihnen noch schöne gesegnete Karwoche und schöne Ostern allerseits.
Das wünsche ich Ihnen auch.
Dankeschön.
Das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen.
Ja. Ja, auf Wiederhören.
Auf
Vielen
Wiederhören.
Dank.
Bitteschön.
Danke auch Ihnen, Frau Hildegard. Unser Gruß nach München. Pater Kilian, die, Frau Hildegard hat da schon was angesprochen, noch ein paar Praxistipps. Sie haben ja vorhin schon ein paar Merksätze gesagt, aber wir waren vorhin noch beim Heiligen Benedikt. Mhm. Der hat ja zum Beispiel auch gesagt, dass man soll zum Essen kein Lampenlicht benötigen.
Ja.
Was ist denn damit gemeint?
Und zwar ganz einfach, er will dafür schauen, dass das vor Sonnenuntergang soll das alles, alles was körperlich ist, vor Sonnenuntergang sollte es vollendet sein. Er weiß vielleicht nicht mal warum, physiologisch weiß er es nicht, aber es geht einfach darum, es muss verdaut werden. Jeder Schlaf, also wenn jemand zum Schlafen sich legt, das heißt, wenn die Sonne untergegangen ist, zu schlafen legt, muss er ruhig schlafen können. Der Schlaf muss ein Genuss sein, die Ruhe. Es muss eine Erholung sein. Und es darf nicht so sein, dass dieser Schlaf gestört wird durch Verdauungsvorgänge, beziehungsweise weil da irgendwas noch im Magen-Darm liegt, wo vor sich hingiftet. Genauso sagt er auch nicht nur vom Essen, sondern auch, die Sonne darf nicht über einen Streit untergehen. Von Beginn Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang muss jeder Streit geschlichtet sein. Darum ist immer bei der Komplett auch heute noch dieses Feedback, das heißt dieses Schuldbekenntnis. Wie war der Tag heute? Wo habe ich mich geärgert? Oder wo habe ich Belastendes? Das Essen darf nichts Belastendes sein. Darum soll es vor Sonnenuntergang den Körper wieder, soll es vor Sonnenuntergang geschehen sein. Dann bis man dann sich zur Ruhe legt, ist man auch in Bewegung. Und dann kann es schön verdauen.
Pater Kilian, wie kann denn so Fasten oder Fasttage im Wochenrhythmus eingebaut werden? Also jetzt hat zum Beispiel jemand die gute Erfahrung mit dem Fasten gemacht, hat gesagt, Mensch, das war toll und ich habe mich richtig gut dann dabei gefühlt und auch viel freier. Kann man da so auch mal einen Tag in der Woche so einlegen?
Ja,
wie kann sowas denn aussehen?
Ja, zum Beispiel unbedingt, die frühen Christen haben das dann so gemacht, die sind hingegangen und haben gesagt, gut, wir nehmen den Mittwoch her, als einen Freitag her, der Freitag sowieso als Kreuzungstag Jesu Christi, als besonderer Tag, und ich kenne Leute, die sagen, der Freitag wird nur, manche machen totales Fasten am Freitag und trinken nur Wasser und Tee oder verwenden einfach nur Brot zum Essen und Tee oder Wasser, und Mittwoch machen sie es, also einen Obsttag machen oder einen Reistag machen. Also da gibt es viele Variationen. Die Klöster haben das dann gemacht, als fleischfreie Tage dann dargestellt. Und eigentlich Fasten ist angesetzt und angesagt eigentlich vor jedem christlichen Feiertag. Das hieße eigentlich für die Woche Freitag Entlastung aus Liebe zu Christus, der für uns ans Kreuz sich schlagen ließ, uns erlöst hat. Samstag ein Entlastungstag als Vorbereitung auf Ostern, das heißt auf den Sonntag. Da kann ich da wieder, habe ich eine Riesenfreude mit dem vom Essen her. Da kann ich dann wieder richtig schön essen und freue mich auf jeden Bissen.
Also das heißt, das Fasten ist wieder eingebunden, einfach auch in einen geistlich-spirituellen Kontext und wird nur als körperliches Fasten an sich gesehen, sondern ist immer irgendwo eingebunden.
Genau. Immer eingebunden. Und da zum Beispiel, wie ich erinnere mich die Erscheinung von Medjugorje, dass da dann der Mittwoch dargestellt wird als mit Brot und Wasser. Also es wird nie etwas herausgeholt aus dem geistigen, religiösen Kontext. Immer sagen, wie kann ich, und natürlich nebenbei ist physiologisch, haben wir auch wieder einen Effekt, der Körper stellt sich darauf ein, dass in der Woche immer wieder sowas kommt. Das heißt, er kann man sagt ja so und so, wenn man so und so viel hyperkalorisch zu sich nimmt, dann braucht es so und so lang, bis man so und so viel Gramm oder mehr Gewicht auf der Waage hat. Und wenn da immer wieder Unterbrechungen sind, so Entlastungstage, das heißt ein Obsttag, ein Safttag, ein Gemüsesuppetag oder ein Reistag oder egal wie auch immer, dann hat der Körper wieder Entlastung, dann wird er wieder gereinigt, also so, wenn man es reinig nennen will, dann wird er wieder befreit.
Also das heißt, Pater Kilian, ist es immer einfach eine Ermutigung, wirklich das Fasten auch immer wieder auch mal in den Wochenrhythmus mit aufzunehmen.
Und Feiertage.
Pater Kilian.
Jetzt sind wir am Schluss.
Jetzt sind wir eigentlich schon am Schluss. Darum hake ich immer wieder ein. Pater Kilian, vielen Dank, dass Sie bei uns in der Sendung waren, dass Sie uns an Ihren Erfahrungen haben teilhaben lassen. Herzlichen Dank und vergelt's Gott, Pater Kilian.
Ich danke auch Ihnen auch. Dankeschön.
Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, wenn Sie interessiert sind an weiteren Fastentipps beim Radio Horeb Hörerservice, können Sie mehr zu den Büchern von Pater Kilian erfahren. Sehr schnell und sehr bequem können Sie sich auch eine CD dieser Sendung im Internet von unserer Website herunterladen unter der Webadresse www.horeb.org. Einen sogenannten Podcast dieser Sendung können Sie sich ebenfalls von unserer Website herunterladen. Wenn Sie Fragen zum Empfang von Radio Horeb oder zu Radio Horeb selbst haben oder zu den Büchern von Pater Kilian, dann steht Ihnen zu den üblichen Geschäftszeiten der Radio Horeb Hörerservice zur Verfügung unter der Rufnummer 0700 75 25 75 25. Es verabschiedet sich Dominik Miller.